B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit Niloufar Elhami heute Abend. Wir reden heute über den Iran. Um den Iran wird das immer mal wieder laut. Wenn es nicht gerade um das iranische Atomprogramm geht, sorgen andere Nachrichten für ein bisschen Aufregung. Wie vor wenigen Wochen, als bekannt wurde, dass gegen den iranischen Rapper Shahin Najafi eine Fatwa ausgesprochen worden ist, also ein Todesdekret verhängt. Vor gut einem Jahr ging das in diese Sendung auch um den Iran. Der Journalist Christian Schillmüller war zu Gast, weil er letztes Jahr als eines der wenigen deutschen Journalisten ein Journalistenvisum für den Iran bekommen hat. Und heute Abend sitzt Christian Schillmüller wieder in diesem Studio. Er ist mal wieder in den Iran gereist, ist vor ein paar Tagen zurückgekommen, hat eine Menge Geschichten dabei, aber er ist nicht allein, denn begleitet wurde er auf der Reise von dem Fotografen Dirk Gebhardt. Ich begrüße euch beide erstmal. Willkommen
Hallo.
In die Sendung.
Hallo.
Ich sage außerdem, dass das Studio heute sehr voll ist, denn hier sitzen auch unter anderem meine Online-Kollegen Kathi Ziegler.
Hallo.
Und neben Kathi, hinter den, da sehe ich die Anna Kohn aus der Planungsredaktion und aus der Wissenschaftsredaktion des Deutschlandfunks, Peggy Giertz.
Hallo.
Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
Ja, sehr gut.
Alles richtig. Christian, du bist Nachrichtenredakteur bei unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk. Deine Reise war jetzt, diese Reise war deine dritte in den Iran. Und Dirk, du bist Dozent für Bildjournalismus an der Fachhochschule in Dortmund und bist quasi als Fotograf sehr viel rumgekommen auf der Welt, aber das war dein erstes Mal, glaube ich, im Iran.
Ja, das war sozusagen meine allererste Erfahrung mit einer orientalischen Diktatur.
Schön gesagt, kann man auch sagen. Wie war's? Kurz zusammengefasst erstmal.
Widersprüchlich und teilweise sehr überraschend.
Widersprüchlich und überraschend, aber nett auch hoffentlich.
Ja, ja, das ist im Wesentlichen positiv, ja.
Die erste Frage sollte vielleicht um das Visum gehen. War das dieses Mal leichter als die Male vorher, ein Visum zu bekommen?
Also um ehrlich zu sein, ja. Es ist so von Mal zu Mal, dass ich in den Iran reise, kriege ich das Visum länger vorher. Beim ersten Mal war es einen Tag, letztes Jahr war es irgendwie eine Woche und dieses Jahr 2,5 Wochen vorher hatten wir die Zusage aus Teheran von unserer sehr netten Sachbearbeiterin Frau Padachti im Ministerium für Kultur und islamische Führung.
Die kennst du mittlerweile.
Ja, ich rufe dann immer an und hake nach und Hartnäckigkeit, das kommt immer ganz gut an und dann so, ah, Mr. Schilmeler, we have your visa. Und dann musste ich aber auch dieses Mal wieder nach Berlin fahren zur Botschaft und habe dort mit dem Presseattaché wieder einen Tee getrunken. Also die schicken das Visum nicht, man muss sich das schon persönlich noch abholen.
Und wie war es da, da du jetzt Dirk auch dabei hattest? Also zu zweit, das war auch kein Problem.
Wir haben ein Doppelvisum auch direkt beantragt. Man schreibt in den Antrag quasi rein, dass man zu zweit reist. Und je genauer man die Reise auch angibt, desto eher kriegt man das Visum. Also die dortigen Behörden möchten immer relativ genau wissen, wo man gerade ist. Und da wir also ganz transparent gesagt haben, wir möchten zusammenreisen, wir möchten diese Themen bearbeiten, haben wir auch so ein Zusammen-Doppelvisum bekommen.
Das heißt, muss man die Städte auch vorher angeben? Das heißt, man darf da auch nicht so einen Abstecher irgendwo hin machen oder ist das nicht so gemeint?
Naja, wir hatten sogar auch noch Shiraz angegeben. Wir sind jetzt nur in Teheran und Isfahan gewesen, hatten auf dem Visum, auf dem Antrag auch noch Shiraz, weil Dirk die Idee hatte, mit einem Nachtwächter in der antiken Stadt Persepolis rumzuspazieren. Aber wir haben dann irgendwie in Isfahan noch ein neues Thema dazugekriegt und haben dann gesagt, so für 10 Tage 3 Städte, dann wird das von der Schrittgeschwindigkeit her relativ viel. Aber wir haben dann angegeben Teheran, Isfahan und sind auch in der Hinfahrt, na, über die Fahrt reden wir noch, in der Wüste haben wir auch schon mal Pause gemacht so ein bisschen, aber weitere Abstecher wären nicht erlaubt gewesen.
Ich glaube, dazu muss man für die Hörer auch betonen, dass Iran viel größer ist, als die meisten wissen. Es ist nämlich, ich glaube, 3 oder 4 Mal so groß wie Deutschland. Nein, noch
5-mal so groß.
5-mal so groß wie Deutschland. Also es ist eine Riesenfläche und das dauert auch schon ein paar Tage, wenn man eben nicht fliegt. Christian, fühlst du dich mittlerweile zu Hause in Teheran?
Ich fühle mich jedenfalls sehr wohl in Teheran. Bis auf den Smog und das Augenbrennen habe ich irgendwie, also ja, so man kennt, also das, was ich sagen muss, ist, dass es total wichtig ist, dass wir immer im Norden von Teheran im Deutschen Archäologischen Institut wohnen. Das ist ein netter, freundlicher 70er-Jahre-Bau auf dem Gelände der deutschen Botschaft, der Residenz der Botschaft. Und da ist halt, das wird Dirk auch bestätigen, sehr angenehm, wenn man nach einem staubigen Arbeitstag kommt, gibt es eine große Terrasse. Man guckt dann auf riesige Bäume und im Augenblick war da gerade ein Maulbeerbaum. Da konnte man sich die Maulbeeren pflücken und direkt essen. Und das ist dann so eine Oase. Da fühle ich mich wirklich zu Hause inzwischen. Ja, da bin ich auch zum dritten Mal gewesen.
Da läuft sogar ein Fuchs rum.
Stimmt, ein Teheraner Stadtfuchs.
In der, auf dem Gelände der Botschaft, oder?
Genau. Der kennt keine Grenzen.
Dirk, wie war dein erster Eindruck, in dieser Stadt anzukommen? Also eine Stadt, die fast 9 Millionen Menschen hat im Stadtgebiet. Ich glaube, bis zu 15 Millionen, wenn man die Außenbezirke mit einbezieht. Wie war es für dich?
Ich fühlte mich an meine Jugend erinnert. Ich habe mal 2 Jahre in São Paulo gelebt. Da sind auch so 18 Millionen Menschen in der großen Stadt. Ja, das ist halt so eine Betonwüste, ne, wo auch dann nachts noch die Hitze abstrahlt, die am Mittag der Asphalt aufgesogen hat.
Ich glaube, ich habe ja viele Freunde in Berlin, die vor ein paar Jahren erst aus dem Iran nach Deutschland gezogen sind. Ich selber bin nur dort im Iran geboren und dann woanders aufgewachsen. Aber die haben immer gesagt in Berlin, dass die sich nicht mehr abends, wenn die sozusagen ihr Gesicht waschen oder abwischen, dass das nicht mehr schwarz ist. Und darüber haben sie sich bestimmt monatelang gewundert, wie man in einer Stadt, Großstadt leben kann, ohne komplett schwarz zu sein. Und ich weiß, dass meine Mutter auch erzählt, dass sie früher in Teheran gelebt hat, dass sie da immer, also die Zimmer, alles war schwarz von Smog, die Vorhänge, wenn man das Fenster auf hatte, die Bettwäsche irgendwann. Also das ist schon nicht ganz, ganz leicht. Wollen wir ein bisschen Musik hören anfangs? Oder möchtest du weiterreden?
Nein, ich könnte jetzt 2 Stunden weiterreden, weißt du ja. Aber ich würde gerne dann noch nicht die Musik hören, die ich mitgebracht habe, weil die passt eigentlich total gut zu einem unserer Themen. Und das könnte man dann da so einbetten.
Das habe ich mir genauso gedacht und habe nämlich erstmal das, wovon man in Deutschland viel gesprochen hat, nämlich eben Shahin Najafi, dieser Rapper, der wurde ja mit diesem Song Oinari, das ist an einen Imam sozusagen, das geht da um den Namen eines Imams und wir werden da einfach reinhören. Ich glaube, viele haben den Song einfach die Wochen jetzt auch in Deutschland gehört und ja. Die Redaktionskonferenz heute Abend geht es um den Iran, weil wir hier einen Fotografen und einen Journalisten sitzen haben im Studio, die beide auf eine 10-tägige Reise dort waren. Christian, ich wollte von dir wissen, welche Geschichten du dir sozusagen im Vorfeld ausgedacht hast und ob es dabei geblieben ist. Also warum du dieses Mal ausgerechnet diese Geschichten gemacht hast, die du dir vorgenommen hattest.
Also ich habe mir eigentlich nur eine Geschichte vorgenommen, liebe Nilofa. Die kennst du schon, die Geschichte. Die muss ich auch dieses Jahr erzählen. Man kann nicht aus dem Iran zurückkommen ohne Pistazien.
Oh, toll.
Ich habe wieder Pistazien mitgebracht. Dieses Mal, das kann man leider nicht sehen, mit der leckeren Zitronenkruste. Ich lasse sie jetzt mal rumgehen.
Oh, toll. Ja,
die schmecken ganz besonders gut. Nilofa, bitteschön.
Ich habe es echt gehofft, aber ich konnte natürlich nicht sagen, Christian, du weißt, ich erwarte, dass du auch dieses Mal, Kathi, ich weiß nicht mal worüber. Man muss
das
auch sagen, die Pistazien aus dem Iran, jetzt bin ich natürlich ein bisschen... ja, wie soll ich das sagen? Das ist ein bisschen...
Kann ich das patriotisch sein?
Danke. Die sind groß, die sind weit geöffnet. Man muss sich nicht die Finger in die Wund klemmen oder so, wenn man die aufmacht. Also das sind keine Supermarktpistazien. Und wie Christian gesagt hat, die haben so eine Schale, die leicht säuerlich schmecken.
Also man kann die wirklich ablecken, die Schale. Und,
ach so, die leckt man mit ab.
Ja,
was ist da noch drauf?
Aber Salz?
Auch doch.
Du pulst es ab.
Ich hab, wir geben gleich auch an die Technik was raus.
Ne? Das ist lecker, oder?
Aber man bedient muss auch sagen, euch, ne?
Also. Es gibt ganz viele verschiedene, das ist natürlich nicht so.
Aber man kann jetzt im Mund nicht die Schale öffnen und die Pistazie essen, oder? Also ich schaffe das nicht.
Kannst
du das im Iran so?
Nee, du kannst das ein bisschen so im Mund, kannst du drauf rumlutschen und dann kannst du irgendwann den Kern rausnehmen. Genau.
Mit den Fingern. Aber.
Also wenn ich Pistazien, wenn ich Geschenke bekomme aus dem Iran, man trifft sich ja mit den Verwandten, irgendwie natürlich nicht im Iran, sondern vielleicht in der Türkei oder irgendwo im arabischen Raum, dann kriegt man immer so kleine Tüten und das sind meistens verschiedene Pistaziensorten. Und das muss man erstmal verstehen. Also das eine, das sind, wir nennen das rohe Pistazien, die sind nicht geröstet und nicht gesalzen. Dann gibt es das mit der Zitronenschale. Dann gibt es die besonders großen Königspistazien. Also man kriegt so Wahnsinn. 3-4 verschiedene Tüten mit verschiedenen Pistaziensorten. Das ist lecker, oder?
Sehr, sehr lecker.
Ja. Also allein deswegen würde ich schon hinfahren.
Das glaube ich. Zeigt das, glaube ich.
Das Lustige ist, der Laden liegt an der Wali Asr Straße. Das ist so ein bisschen die Schlagader von Teheran. Die geht 17 Kilometer vom Süden in den Norden. Die ist ganz kurz vorm Ende, kurz vor dem Tajrish-Platz. Und auf den braunen Tüten von Ladan, wie der Laden heißt, steht auf Deutsch Naschwerk.
Oh, cool. Nee,
und allein dieses Wort Naschwerk finde ich irgendwie total schön. Ich vermute mal, dass es aus der Schahzeit noch ist oder sowas. Peggy?
Woher kommt denn das, dass sie das darauf gedruckt haben? Ich meine, ist ja nicht selbstverständlich, dass ein deutsches Wort auf einem iranischen Druck kommt.
Also ich glaube tatsächlich, dass es so ein Relikt aus der Schahzeit sein könnte, weil der Laden ist sehr alt und in den 70er Jahren war Teheran ja so ungefähr die westlichste Stadt des Orients. Und das könnte so ein Erbe sein aus dieser Zeit. Das wäre. Ich habe aber nicht gefragt, fällt mir gerade auf. Müsste ich nächstes Mal.
Ganz unjournalistisch.
Genau. Ja, da war ich in der Tat unjournalistisch in dieser halben Stunde in dem Laden.
Du warst abgelenkt von den Pistazien.
Ja, aber ich musste fotografieren. Alle Pistazien.
Aber mit was ist denn noch so typisch? Also was isst man denn noch so als typisches? Was ist denn so eine Spezialität? Gibt es irgendwas Süßes, was man...
Meinst du jetzt in dem Laden oder meinst du im Iran?
Nee, im Iran.
Also ich könnte gleich was von Isfahan erzählen, aber ich glaube, die Spezialistin für iranische Nationalgerichte bist du, ne?
Also. Na, für die Nationalgerichte schon. Klar, hast du ganz, also man könnte es mit indischem Essen ein bisschen vergleichen, dass du immer so einen Eintopf oder so eine Soße mit Fleisch, mit Auberginen, mit Zucchini oder ganz verschiedene Gemüsesorten kriegst und dazu immer Reis. Und ich habe das Gefühl, dass man in Europa ganz oft iranisches Essen, wenn eben so ein Eintopf nicht dabei ist, sondern nur Reis mit gegrillten Tomaten, Paprika und vielleicht ein Stück Fleisch oder gegrilltes, so Kebab oder so, dass es von Deutschen ganz oft als trockenes Essen empfunden wird, weil du bekommst wirklich nur einen Teller mit, natürlich Reis gemacht auf persische Art oder iranische Art, das ist sehr, sehr speziell. Es wird nicht gekocht, sondern in Dampf quasi. Ja.
Und schmeckt dann auch anders oder was? Oder?
Also wenn du mich fragst.
Ich sag nur, Nilofar, ich sag nur Kruste.
Genau, Kruste. Und unten im Reistopf gibt es immer so eine Kruste aus Brot oder aus eben Reis, was so verklebt in Butter geschmoren. Das ist so wie ein Reiskuchen dann, aber so ein bisschen salzig. Genau, also dass die viele Deutsche, mit denen ich auch jetzt hier in Europa, in Deutschland essen gehe, die sagen, ja Mensch, wo bleibt denn die Soße? Oder die Iraner essen halt nur Joghurt. Das ist das ist so die Soße für alles, die Allzwecksoße. Genau. Und Süßigkeiten, da glaube ich aber, kann Christian dir viel mehr erzählen, weil ich kriege natürlich nicht die Süßigkeiten, die im Iran sind, die kriegt man nicht immer so gut und lecker exportiert.
Also ich habe tatsächlich auf der Rückfahrt von Isfahan in einem denkwürdigen, was war das eigentlich, ein Rasthof, da habe ich dann so eine runde Dose, habe ich jetzt vergessen, mitbringen können, gekauft mit so ganz knusprigen, karamellähnlichen Plätzchen. Und die sind so süß, dass es einem den Mund zusammenzieht, aber die habe ich auch schon oben an die Kollegen im Deutschlandfunk verfüttert. Und in diesem Ladan-Laden gibt es halt noch etwas, das ist ja auch so nicht gibt, und zwar Trockenobst. Und zwar zum Beispiel getrocknete Orangenscheiben, die man komplett isst, und Maulbeeren und Beberitzen und sowas. Und die gibt's halt getrocknet. Und ich habe da, ich glaube, wie viel Kilo habe ich gekauft? 8 Kilo oder so habe ich mitgebracht. Und der arme Dirk musste in der Tat Fotos machen, weil ich ihn gebeten hatte, ich würde mir gerne in die Küche quasi von diesem Laden so diese üblichen Bazarbilder oder so hängen.
Das geht aber schnell. Die 8 Kilo kommen schnell zusammen. Ja. Kann ich nur bestätigen.
Du wolltest was von den Themen wissen,
oder? Ich wollte eigentlich, genau, ich habe anfangs gefragt, welche Geschichten, die du dir vorgenommen hattest im Iran. Und warum ausgerechnet diese?
Also, über die Wandmalereien in Teheran wollte ich letztes Jahr schon was machen, weil mir aufgefallen war, dass es also sehr, sehr viele davon gibt. In ganz unterschiedlichen Motiven, teilweise politisch, teilweise nicht politisch, teilweise sehr kitschige Naturbilder, teilweise strenge Märtyrerbilder. Und da wollte ich immer schon mal nachforschen, was sind das für Gemälde, wer macht die, wer gibt die in Auftrag, wer malt die und wie haben sich die vielleicht auch verändert. Dann wollte ich eigentlich, das hat nicht ganz geklappt, zum deutschen Programm vom Staatssender IRIB. Es gibt nämlich auch eine ganz gute Homepage. Vielleicht, Kathi, kannst du die auch auf die Seite stellen. Gib mal German IRIB ein, I-R-I-B. Die ist erstaunlich gut gemacht und ich hätte gerne erfahren wollen, wer macht eigentlich diese Seite und wer macht diese 2 Stunden deutsches Programm jeden Tag. Hat dann nicht geklappt, aber geklappt hat, dass wir bei dem staatlichen Auslandssender Press TV waren. Ein englischsprachiger Sender, der so ein bisschen sich als Konkurrenz zu Al Jazeera und BBC versteht, wo wir im Interview eine halbe Stunde von dem Newsroom-Direktor angebrüllt wurden. Aber freundlich.
Was? Wie soll man sich das vorstellen?
Naja, das war einfach ein junger Mann, ungefähr Mitte 30, mit einer beispielhaften Karriere. Und der hat versucht, sehr überzeugend zu wirken. Und das hat er im Wesentlichen durch die Stimme gedacht können zu tun. Das war da einfach nur laut am Ende.
Es war halt am Anfang so ein bisschen, also irgendwie war er auch sehr nett. Aber es war so ein Moment, ich habe immer die Höflichkeit zu sagen, wer ich bin und wo ich herkomme und was ich tue. Und ich hatte 1,5 Sätze gesagt über German Public Radio und Deutschlandfunk und dann sagte er so, excuse me, I have been asked to do this interview, so can we please proceed with your questions? Ich so, okay, kein Problem.
Weiter wissen möchtest, okay.
Das waren die beiden Teheran-Themen. Und dann hatte ich, also meine Übersetzerin, die kennst du auch schon, die Nachme, mit der wir wieder gearbeitet haben, hatte gesagt, warum geht ihr nicht mal in Isfahan in eine Klerikerschule, in eine Religionsschule? Und das war dann auch so etwas ganz Neues, also weil das ist auch wirklich eine ganz eigene Welt, die man da erlebt. Und da haben wir viel Zeit verbracht. Und das muss Dirk auch gleich erzählen, weil er war am nächsten Morgen sogar nochmal alleine dort und hat nochmal Bilder gemacht. Und dann hatte ich eben, also das liegt auch daran, dass mein Bruder in Freiburg im Breisgau lebt. Es gibt eine einzige aktive Städtepartnerschaft zwischen Deutschland und dem Iran. Es ist Freiburg im Breisgau mit Isfahan. Und das ergab sich dann also, dass ich in Isfahan, dass wir dann diese Klerikerschule besuchen konnten und dann tatsächlich auch empfangen wurden von viel mehr Leuten, als wir befürchtet hatten, von dieser Städtepartnerschaft. Und ich habe dann irgendwie Interviews im Staccato-Rhythmus führen müssen. Das erzähle ich gleich noch vielleicht.
Genau.
Und die haben wir wirklich vorher beantragt, die Themen. Also stand dann auch im Visumantrag drin, dass wir dies und jenes bearbeiten wollen. Und bei Press TV und bei der Klerikerschule hat es noch ein bisschen gedauert. Da war also auch, während wir schon im Iran waren, eigentlich noch unklar, ob das klappt. Und hat sich dann aber alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und ich vermute, es liegt auch daran, dass wir sehr bestimmt aufgetreten sind. Also wir haben dann auch im Gespräch mit der Übersetzerin und auch mit den Behörden klargemacht, dass wir hier Sendeplätze in Deutschland für diese Themen haben. Und dass wir nicht ohne dieses Material wieder abreisen. Das heißt also, das war für uns, wir haben es so dargestellt, als ob es halt auch nicht verhandelbar ist. Und das war dann möglicherweise vielleicht auch so ein bisschen
hinzukommt, dass wir einfach noch sehr diplomatisch denen klargemacht haben, dass das jetzt die Möglichkeit ist, auch mal ihre Position klar, deutlich zu machen. Also auch gesagt haben, Leute, in Deutschland ist eine Koranschule eigentlich der Hort des Bösen und das Ausbildungszentrum von Terroristen. Wenn das nicht so ist, dann lasst uns rein. Und mit dieser doch sehr direkten Art haben wir das dann geschafft, dass die zugestimmt haben, beide Themen.
Dirk, ich möchte eigentlich von euch beiden wissen, wie ihr die Atmosphäre dort empfunden habt, also im Iran, diese Arbeitsatmosphäre. Ich weiß, dass Christian ja so einen Vergleich hat. Wie hast du das jetzt erstmalig empfunden? Wie frei konntest du da mit deiner Kamera jetzt ganz unabhängig von den einzelnen Geschichten, ne, so generell auftreten?
Also es ist schon so, dass die Iraner eher die Tendenz haben, schnell aus dem Foto zu laufen, sobald sie jemanden mit der Kamera sehen. Also man muss da sich eine neue Taktik überlegen. Also das war selbst in anderen Ländern des arabischen Raums nicht so, dass die Menschen sozusagen da wegsprangen, sobald ich eine Kamera in der Hand hatte. Mhm. Obwohl ich schon eine sehr kleine Kamera extra mitgenommen habe. Und also ich war schon ein bisschen darauf vorbereitet, aber es war dann doch noch immer ein Kampf, der ungefähr von morgens 6 bis abends um 8, 9 gedauert hat, bis ich meine täglichen, sagen wir mal so 10 richtig guten Bilder zusammen hatte.
Was meinst du, warum die weggelaufen sind? Also manchmal haben die Leute irgendwie Angst, dass die Kamera in die Seele klaut oder sowas. Oder waren die es einfach nicht gewohnt?
Na gut, es gibt generell im Islam auch so zumindest einen Vorbehalt gegen die Abbildung generell. Also ne, das ist kein. Früher gab es sogar ein Abbildungsverbot, das ist ja mittlerweile gelockert. Und hinzu kommt, dass die Leute alle unter einem sehr großen emotionalen Druck leben. Also die wissen natürlich, viele tun auch so Sachen so halb an der Legalitätsgrenze. Also, es gibt diese rote Linie und einige überschreiten die doch schon im täglichen Leben. Und die wollen dabei vielleicht nicht beobachtet werden mit einer Kamera.
War das bei Frauen und Männern unterschiedlich, wie die sich verhalten haben zur Kamera?
Ja, das definitiv so. Also Frauen waren eigentlich noch viel schneller weg. Also junge, vor allem junge Männer, die hatten meistens kein Problem. Aber junge Frauen zu fotografieren, was ich dann auch allein des Jägerinstinktes wegen dann doch häufigst gemacht habe, die waren immer weg. Aber ich fand auch dieses Thema einfach, junge Frau im Iran zu sein, das hat sich nachher uns noch so aufgedrängt, durch zufällig, das haben wir dann auch noch bearbeitet.
Und von den Behörden oder von offizieller Seite, also jetzt gut, dass man die Menschen abbilden möchte und die irgendwie scheu sind oder keine Lust haben, aber hast du das auch als, hast du dich manchmal bedroht gefühlt oder wurdest du ständig gefragt, was machst du hier in einer...
Ich bin ein, zweimal angehalten worden, aber ich hatte ja so einen offiziellen Presseausweis, den ich kaum selber entziffern konnte und das hat immer gereicht und sonst habe ich mich halt vollkommen naiv gestellt.
Ich gebe mal meinen hier rum, dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist eine offizielle iranische Pressekarte.
Dann bist du mit Foto, oder kannst du beschreiben, Peggy, was drauf ist?
Ja, genau, mit Foto und sieht aus wie eine Telefonkarte. Dann sind arabische Schriftzeichen und auch Deutsch, also Englische, für uns halt, genau, dass wir das halt sehen.
Ja.
Genau. Hinten steht noch eine Telefonnummer drauf. Botschaft oder was?
Wahrscheinlich das Ministerium.
Ah, okay. Ja.
Genau.
Ich wollte noch dazu sagen, natürlich ist es so, dass viele Frauen im Iran das mit der Kopftuchpflicht, sage ich mal, verschieden auch auslegen. Das heißt also, erstmal geht es um die Farbe des Kopftuches. Offiziell soll es ja in gedämpften Farben sein, also dunkelgrün, dunkelbraun, dunkelblau oder schwarz. Viele Frauen tragen sehr bunte Kopftücher, die nach unserem Ermessen nur noch aussehen wie ein Accessoire. Und dann geht es halt auch um die Frage, wie weit rutscht das Kopftuch nach hinten? Und im Augenblick ist in Teheran so in Mode, dass die Frauen sich hinten am Kopf so einen großen Dutt machen. Und auf diesem Dutt sitzt dann das Kopftuch und das, was die Haare davor dann sind, ist frei. Das heißt also, das ist natürlich so, das sollte man auch nicht unbedingt dann fotografieren, weil es gibt einen wirklichen Begriff dafür. Niloufar, du kennst ihn vielleicht, der schlechte Hijab. Wie heißt das?
Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, wie es auf Persisch heißt.
Aber es gibt halt tatsächlich eben den schlechten Hijab, das schlechte Kopftuch. Und das ist vielleicht auch so ein Grund, warum Frauen dann auch öfter mal distanziert sind, wenn es um die Abbildung geht.
Christian, möchtest du diesen Song, den du mitgebracht hast, vor oder nach der Geschichte spielen?
Weil nach der Geschichte.
Nach der Geschichte, dann... Erzähl mal, wir kommen, also wir sagen einfach, ihr wart ja erstmal, ihr seid in Teheran gelandet und dann wart ihr wie viele Tage dort?
4. Wir sind donnerstags spätabends angekommen und sind dienstags vormittags nach Isfahan weiter. Und ja, also das, was ich jetzt als erstes, das erste Thema für uns war tatsächlich, und da haben wir auch Freitag schon angefangen, da dieses Malereithema. Wir sind am Freitag erstmal mit der Nachmeh, unserer Übersetzerin, durch die Stadt gefahren. Und haben uns ein paar von diesen bekannten alten Wallpaintings, Murals sagt man auch, angeschaut. Zum Beispiel an der ehemaligen US-Botschaft, die ja seit der Besetzung dieser Botschaft, gibt es ja keine Botschaft mehr im Iran, die Interessen werden von der Schweiz vertreten. Das Gelände gibt es aber noch. Und auf der Mauer, Dirk, beschreib du. Also du bist vielleicht da...
Naja, auf der Mauer ist eigentlich, zum großen Teil waren auf der Mauer der Botschaft so sehr... ja, naive, im Grunde genommen schlechte Farbgemälde, zum Beispiel der Freiheitsstatue als Totenkopf mit einem Bombenhagel daneben. Und also das ist doch so eher so naturalistisch, was man so unter naiver Malerei versteht. Und die sind eigentlich, funktionieren die nur als Zeichen und Symbole. Das ist kein Gemälde, was wir auch nur im westlichen Sinne annähernd in ein Museum hängen würden.
Also es gibt sozusagen, das haben wir dann auch so Stück für Stück erfahren in der Stadt, im Stadtbild, es gibt so 3 Stufen. Direkt nach der Revolution gab es halt eben diese anti-amerikanischen Bilder. Es gibt ein sehr großes, das heißt, auch steht auch drauf, Down with the USA, wo halt auch dann die Sterne des Star-Spangled Banners sind dann auch Totenköpfe. Dann gibt es die Bilder der Religionsführer, also das sind dann eben entweder Staatsgründer Khomeini oder der jetzige religiöse Führer Khamenei. Und dann gibt es da, das ist sehr wichtig, und da ist auch die Bevölkerung nicht so kritisch, gibt es eben diese großen Bilder von den Märtyrern aus dem Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren. Und diese Märtyrer sind junge Leute, die sich tatsächlich zum Beispiel vor irakische Panzer geworfen haben und dabei eben gestorben sind.
Das sind ja zum großen Teil einfach ganz junge Soldaten die in den Krieg ziehen mussten.
Und da haben wir festgestellt, dass also die auch noch einen ganz anderen Ruf in der Bevölkerung haben. Die Bilder von denen mögen auch altmodisch wirken, aber so dieses Bild des Märtyrers, also da sind auch junge Leute relativ klar, die sagen dann auch, also die, das ist schon nochmal, da haben wir auch großen Respekt.
Ja. Die sagen sogar ganz eindeutig, die haben sich für unser Land geopfert. Ja. Also das muss man sagen, das ist einfach dann, abgesehen von der Islamischen Republik Iran, gibt es natürlich auch noch den, sagen wir mal, den zweiten Iran, der parallel dazu verläuft und der wird als von den Leuten auch so angesehen, als Staat auch behandelt. Und
die haben sich dafür geopfert. Das war ja auch ein Krieg in den 80ern, was wirklich dieses Land sehr gezeichnet hat. Das, das muss man auch betonen, wie unglaublich viele Menschen ums Leben gekommen sind. Eine Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das waren einfach Massen von jungen Männern, die da gestorben sind.
Jedenfalls war unser Thema eben nicht, diese alten Gemälde abzubilden oder zu finden, sondern die Veränderung im Stadtbild. Es gibt nämlich seit einigen Jahren eine Tehran Beautification Organization, ein Amt für Stadtverschönerung. Ja, wirklich. Und ich habe also über einen indirekten Kontakt eines sehr netten Professors, Marzolf aus Göttingen, habe ich zu einem Expertenkontakt bekommen, der heißt Ali Bouzari. Und der hat uns halt mit zwei ehemaligen Leitern dieses Amtes für Stadtverschönerung in Kontakt gebracht. Und einer von denen ist der Künstler Mahmoud Shuaibi. Den haben wir bei sich zu Hause besucht. Und der hat also diesen neuen Trend von unpolitischen Gemälden angestoßen, die aber auch nicht unbedingt alle kitschig sind. Also es gibt schon viele kitschige Wasserfälle und sowas. Aber er selbst, ihm ist sehr daran gelegen, dass es auch ein gewisses Niveau auf den Hauswänden jetzt gibt und eben ein unpolitisches Niveau, wo wirklich zum Beispiel, und jetzt kommt gleich das Lied, auch andere Motive auftauchen. Nicht nur Natur, sondern er zum Beispiel hat gerade die Genehmigung gekriegt für ein Gemälde, auf dem in wunderschönen Schwarz-Weiß-Zeichnungen viele antike persische Gestalten zu sehen sind. Zum Beispiel ein alter König, der aber keinen Pfeil auf dem Bogen hat und stattdessen dem anderen König ein Glas Wasser reicht. Und da merkt man also, da gibt sich ganz viel Spielraum, ergibt sich da für kleine Anspielungen. Und dann ist eben auf diesem Bild, und das hat mir besonders gefallen, ist eine Figur mit einer Laterne zu sehen. Und da habe ich gefragt, wer ist denn das? Und alle Perser wissen das. Es ist ein Gedicht des bekannten Dichters Mulana, den wir hier als Rumi kennen. Und das ist die Geschichte, das bedichtet der Rumi ganz schön. Ich versuche das mal wiederzugeben. Unser Meister schritt am helllichten Tag mit einer Laterne durch die Stadt und sie fragten ihn, was suchst du? Und er sagte, ich bin umgeben von Wilden und suche nach wahren Menschen. Und sie sagten ihm, die wirst du nicht finden, wir haben schon gesucht. Und er sagte, ich will das suchen, was man nicht finden kann. Und das Lied ist genau die Vertonung dieses Gedichtes von Mulana und Rumi. Und auch das ist eine dieser Anspielungen in diesem wunderschönen Wandfresko, was jetzt demnächst an einer Wand in Teheran tatsächlich dann umgesetzt wird.
Und das Lied heißt Sufi Safir von Sili. Ja, wir reden heute Abend über Teheran. Wir haben gerade die Geschichte der sozusagen Wandmalereien gehört, die sich etwas verändern.
Dirk?
Dirk, danke. Ich war gerade so bei den Pistazien und dass ich die nicht essen darf, weil ich jetzt moderiere. Dirk, du wolltest diese Geschichte ergänzen.
Ja, ich wollte ergänzen, dass wir zum Beispiel ein Gemälde auch fotografiert haben, da längere Zeit vorstanden und auch Leute dazu befragt haben. Und dieses Gemälde zeigt in so einem gewissen Realismus ein Pärchen, was mit zwei Kindern auf der Schulter in eine grüne europäische Landschaft geht. Und wenn man genau hinguckt, Richtung Horizont. Das ist kein Pärchen, sondern das sind zwei Männer. Wobei es dann auch schon da sich beklagt darüber wurde, dass dann könnten ja zwei Schwule sein. Oder also in diesen ganzen neuen Gemälden, die angeblich so unpolitisch sind, findet man nämlich ganz viele politische Anspielungen, was eigentlich diese Gesellschaft des Irans widerspiegelt.
Aber wer bringt diese Anspielungen da rein? Ich dachte, das sind Gemälden von der Stadt.
Ja, Moment. Also das ist ja, du bist ja selbst Perserin. Es ist ja alles eine Frage der Auslegung. Und zunächst mal sieht man auf dem Bild ja nur ein Taxi, was fliegt, sage ich jetzt mal, ne? Und man sieht auf dem Bild nur einen persischen König, der plötzlich keinen Pfeil mehr auf dem Bogen hat. Und was du daraus machst, das ist halt eben dann deine Sache. Und auch dieses, ich fand zum Beispiel, auch wenn es eigentlich ziemlich naiv gemalt ist von der Ästhetik her, dieses Bild, was der Dirk beschrieben hat, ich habe sofort gedacht, die Wand öffnet sich, es ist eine graue Hauswand, die plötzlich zum Horizont wird und zwei Leute gehen mit ihren Kindern auf der Schulter auf dem Weg Richtung Horizont. Vielleicht ist unser westliches Auge auch darauf getrimmt, sofort was von Mauer und Öffnung und so sich da einzubilden. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Maler, die diese neueren Gemälde machen, sehr genau wissen, wo die roten Linien sind und das ganz genau austesten. Und solange es nichts dezidiert unislamisches ist, gibt es da, glaube ich, viel Spielraum für Motive, die eben dann möglicherweise auch eine andere Bedeutung haben, als die offizielle Stelle vielleicht gedacht hat.
Ihr wart ja, wie du gesagt hast, 4 Tage in Teheran. Du hast mir vorhin gesagt, dass du irgendwas im Basar gemacht hast, dass du gefragt hast, wie die, also mit den Händlern einfach gesprochen hast, über die Sanktionen vor allem, oder?
Also man muss es mal so sagen, das Thema hat sich insofern ergeben, wir hatten das nicht beantragt, aber wir sind halt eben angesprochen worden. Also das Thema ist uns angetragen worden und ich kann dann auch nicht verhindern zuzuhören. Und in dem Fall waren das halt Basarhändler, die auf uns zukamen. Man muss sich vorstellen, der Basar im Süden von Teheran ist, glaube ich, einer der größten Basare der Welt oder des Nahen Ostens. Das sind hunderte Meter lang die Flure. Es gibt einen Goldbasar, einen Schmuckbasar, einen Schuhbasar, einen Teppichbasar. Und vor dem Basar auf dem zentralen Platz stand also ein großer Pulk von Männern. Und jetzt muss Dirk weitererzählen.
Jetzt muss ich weitererzählen. Ja, diese Männer, die machten was ganz komisch. Die waberten immer so hin und her, so als Masse hin und her, mal nach rechts, nach links. Dann geht ein kleines Grüppchen raus, ging wieder rein. Und ja, also es war eine sehr gespenstische Situation. Also es hörte sich, sah so aus wie so eine Vorbereitung zu einem Aufstand. Also da stürmt die Bastille oder so. Dem war aber gar nicht so, sondern wie wir dann feststellten, wurde dort jeden Tag der freie Dollarpreis für den Iran verhandelt. Und das waren die iranischen Devisenhändler. Also Lehman Brothers und Co. halt auf Persisch. Die haben dann auch im Interview zum Jörg Christian gesagt, dass sie die Wall Street of Teheran
sind. Genau. Also das war auch, und das war halt so eine Situation, da war ich auch fast ein bisschen überfordert, weil ich noch nie so frei und offen auf der Straße Interviews gemacht habe. Auf meinem Visum stand explizit drauf, Interview im Basar möglich. Das heißt, also ich hatte die Genehmigung, dafür Interviews zu führen. Und in dem Fall war das vielleicht nicht das Thema, was wir beantragt hatten, aber wie gesagt, die wollten einfach auch erzählen. Und es war dann sehr, sehr interessant, weil die also genau erklärt haben, wie eng dieser Dollarpreis an die Atomgespräche geknüpft ist. Also da war ja gerade die letzte Runde in Bagdad gewesen und der eine, der sprach sogar Englisch, sagte dann, dass sie sich eigentlich ein Ergebnis erhofft hätten und weil es kein Ergebnis gab, ist der Dollar gestiegen. Schlecht für das Land, weil alles wird teurer. Und jetzt ist also die Hoffnung sitzt auf der nächsten Runde der Verhandlungen in Moskau. Das ist am 17., 18. Juni, glaube ich. Und er sagte auch, ne, if we have a result, dollar comes down, everything gets cheaper. Also, ne, und dann merkt man also, dass von solchen Sachen hängt das eben ab. Und Dirk, du hast Fotos gemacht von Leuten mit Dollarbündeln in der Tasche, ne?
Ja, also. Man muss sich das natürlich als Fotograf, steht man dann immer vor der Situation, ein Journalist geht irgendwo hin und fängt einfach mal an zu fragen, ich brauche ein Bild dafür. Was in so einem Fall dann auch bedeutet, in diese wabernde Menge von hunderten, sagen wir mal, knapp 100 Leuten zu gehen und einfach anfangen zu fotografieren. Man weiß, dass das nicht ganz so legal ist und dass man vielleicht keine Leute darstellen kann und die nachher Ärger kriegen. Und man muss aber dann irgendwie ja Bilder davon mitnehmen. Das heißt, ich habe dann auch versucht, Dollarnoten zu fotografieren und die hatten wahrhaftig dann teilweise, also einer kam mir mit so einer Tüte entgegen, ich schätze, die war so 25 cm hoch, da waren einfach 100-Dollar-Scheine drin. Ich hätte mal so 50.000, 60.000 Dollar trug der in so einer schwarzen Plastiktüte, wie wir die so beim Gemüsehändler meistens türkischer Herkunft bekommen, rum.
Habt ihr mit den Leuten drüber sprechen können, was, ob die von den Sanktionen was merken oder ob das, also gut, die Dollarpreise, klar, geknüpft an den Verhandlungen, aber für den Alltag sozusagen?
Ja, haben wir. Auch das sind Gespräche, die sich ergeben. Auch wenn man mit dem Maler über Gemälde spricht, führt das Gespräch meistens in diese Richtung, was ist, also weil sowohl die öffentlichen Vertreter von Behörden als auch alle Privatleute, eines haben sie gemeinsam, eine große Sorge um das Bild des Irans im Ausland. Und man muss schon sagen, das Bild, was in Deutschland stattfindet über dieses Land, ist ja sehr reduziert. Es reduziert sich auf die Provokationen des Präsidenten, es reduziert sich auf das Thema Uran und der ganze restliche Iran findet ja nicht statt. Deswegen hatten die Leute ein großes Bedürfnis zu sprechen und auch ihr Land vielleicht richtig darzustellen. Und dann geht es natürlich um den Alltag und die Folgen der Sanktionen. Es gibt also eine horrende Inflation im Land. Und die äußert sich zum Beispiel in großen Preiszuwächsen im Immobilienmarkt. Also die Mieten haben sich teilweise verdoppelt, verdreifacht. Die Kautionen sind viel teurer geworden. Und was mich besonders beeindruckt hat oder geprägt hat, ist, dass die Sanktionen vor allen Dingen auf dem Finanzsektor der Privatleute sich auswirken. Das heißt, man kann keine Überweisungen mehr tätigen ins Ausland, weil die Banken nicht mehr arbeiten dürfen. Und jetzt stellt man sich vor, viele Eltern haben also ihre Kinder im Ausland, zum Studium in England, in Deutschland. Und wie kriegt man jetzt das Geld zu den Kindern? Man kann es ja nicht mehr überweisen. Und da kommen dann Privatleute ins Spiel, die kriegen dann tatsächlich Bargeld mit zu einer gewissen Summe, die dann in Bar ins Ausland gebracht wird und dort überwiesen wird an die Familienangehörigen. Und so merkt man, dass also diese Finanzsanktionen, die eigentlich ja den staatlichen Stellen gelten sollten, sehr klare Auswirkungen haben auf die Finanzgeschäfte von Bürgern, die da also eingeschränkt sind.
Das kann ich selber nur bestätigen, weil ich Cousinen und Cousins habe, die im Ausland, vor allem in Europa, studieren, die genau mit diesem Geld, mit dieser Geldproblematik konfrontiert sind. Gut, also von dem Bazar in Teheran, wie seid ihr da runtergefahren nach Isfahan? Mit dem Bus?
Das ist eine ziemlich schräge Geschichte. Vielleicht sollte man bei dem Auto anfangen.
Nein, man muss bei den Tesa Streifen anfangen. Genau. Also das Auto wurde, das war ein alter Renault.
Peugeot,
genau. Der, schätze, Baujahr 85 war. Und große Teile des Chassis wurden mit so Tesa-Streifen, so durchsichtigen Packband zusammengehalten.
War das jetzt ein Taxi oder ein Mietwagen?
Also das war so die Nachme. Wir hatten die Idee, dass wir eine Fahrt eben mit dem Fahrer machen wollten, um unterwegs auch die Möglichkeit zu haben, anzuhalten, wenn es uns gerade juckt und nicht auf den Bus angewiesen zu sein. Und Dirk will ja auch Bilder machen, dann kommt ein Salzsee, da möchte man schnell mal rechts ranfahren. Und Nachme sagte, gut, ich besorge euch einen Fahrer. Und Nachme ist eigentlich relativ, wie da sagt man jetzt, nicht eitel, aber anspruchsvoll. Das heißt, sie hat gesagt, wenn wir das machen, dann will ich einen USB-Anschluss, eine Klimaanlage und eine Limousine und sowas. Und so, Nachme, besorg uns das Auto, kein Problem. Und dann stand dieser Wagen vor dieser Agentur. Und ich habe gedacht, wo ist jetzt das Auto, mit dem wir nach Isfahan fahren? Ich weiß nicht, du hast dann festgestellt, Stoßdämpfer kann man eigentlich auch nicht sagen, ne?
Ja, Stoßdämpfer und die Sitze, das war halt auch so ein schönes Kunstleder, wo man, wenn man dann mittags durch eine Wüste fährt oder an einer Wüste vorbei, merkt, wie einem so ein See entsteht. Sehr schön, also man kann auch so gleiten im Sitz.
Da hat der Fahrer auch dann die ganze Zeit sehr laut, ich sag jetzt mal freundlich, anspruchsvolle orientalische Musik gehört. Und es ist halt so, dass diese Tonfolgen in unseren Ohren nach 2 Stunden einfach schwierig werden. Und insofern war das also schon so ein Erlebnis. Also das war auch toll, also weil Nachme hatte tolle Sandwiches gemacht und wir hatten also diesen leckeren Joghurt, hier sagt man Ayran, Duk.
Dur. Das ist eine Variante von dem türkischen Ayran oder dem arabischen Laban.
Genau, es schmeckt im Iran schmeckt nach anders. Minze.
Richtig.
Das fand ich toll.
Getrocknete Minze ist da drin.
Nach mir bestand darauf zu sagen, das macht müde und durstig. Und durstig stimmt. Ja, dann sind wir also diesen Peugeot gestiegen. Und der an sich nette Fahrer hat uns dann in, weiß nicht, 6 Stunden oder sowas, sind wir dann in der Mittagshitze von Teheran los. Und sind dann abends gegen 8 oder sowas sind wir in Isfahan angekommen. Es war schon, also es, was ich gut fand, und das musst du vielleicht auch mit deinem fotografischen Blick beschreiben, Dirk, ich fand gut, ein Gefühl zu kriegen für die Größe dieses Landes und für die Farben dieses Landes, weil das ist halt, das Land besteht zum größten Teil eben nicht aus Teheran und den Städten, sondern es besteht zum größten Teil aus Sand und aus Braun und aus Fels. Und
70% Wüste, also das konnte man auch eindeutig sehen. Es gab also ganz viele Braun- und Beige-Schattierungen. Das war es aber auch. Also wenn man Glück hatte, gab es irgendwelche Industrieansiedlungen. Die wurden dann künstlich begrünt mit so kleinen Zypressen und so merkwürdigen Bäumchen, die alle ganz komisch gestutzt waren. zwischendurch, sagen wir mal, so ein paar Flakgeschütze einfach in der Wüste rumstehen. Also dann auch größere Militärcamps.
Und, das hast du auch fotografiert, es gibt an vielen Berghängen überdimensional große weiße Schriftzüge, die dort aus Steinen zum Beispiel aufgebaut werden. Also so zum Beispiel, das sind Militärübungen. Und dann machen die Soldaten, schreiben dann in diesen arabischen Schriftzeichen, weil das Persische bedient sich ja der arabischen Schriftzeichen, überdimensional große Schriftzüge auf die Berghänge. Ich habe jetzt kein Beispiel, was das geheißen hat, aber es waren bestimmt so Ertüchtigungs...
Nee, wir hatten eins, da war, stand wahrhaftig, das hat Nachmasund sogar übersetzt, da stand irgendwie drauf, das 18. Bataillon der 23. Armee der Landstreitkräfte waren so und so am 4. Tag hier. Und aber das wirklich in riesigen Lettern auf so einem Bergrücken.
Dass man das aus der Ferne lesen kann.
Genau. Mhm.
Wie war der Verkehr? Das ist ja berühmt...
Also ich habe den Straßenverkehr in Teheran als chaotisch wie immer in Erinnerung und ich habe immer um Dirk gezittert, weil er ist, also stellt sich bei Grün mitten auf die Kreuzung und macht dann seine Bilder, weil man eben von da nur die Berge sehen konnte und die Autos hupten und fuhren vorbei und er hat immer ganz unbeirrt dann da mitten auf der Verkehrsinsel gestanden. Die Fahrt nach Isfahan war ganz unspektakulär, also das war eine glatte, ordentliche, vierspurige Autobahn. Und alle 50 Kilometer ein Rastplatz, wie man es bei uns auch kennt. Und da war also vom Verkehr ansonsten nichts, was mir aufgefallen wäre.
Ja, mir ist mir aufgefallen, alle Busse fahren hinten mit der offenen Motorklappe. Anscheinend brauchen die zusätzliche Ventilierung. Also bei allen Personenbussen stand hinten die Motorklappe auf. Ich habe mir auch jetzt gedacht, ob es ein Konstruktionsfehler ist. Aber nein, die haben die wahrhaftig so aufgelassen.
Wie war Isfahan im Vergleich zu Teheran rein sozusagen optisch? Wenn man in diese Stadt ankommt,
weil wir vorher. Sensationell. Traumhaft schön, ein Traum aus tausend und einer Nacht. Also mir ist sofort alles klar geworden, was diese Stadt unterscheidet, weil es gibt zum Beispiel keine Hochhäuser. Es gibt nur 2- bis 3-stöckige Gebäude. Und wir sind dann auch eben, das Hotel war direkt an dem Fluss von Isfahan und konnten also dann sofort als erstes diese wunderschöne 33-Bogenbrücke sehen. Siosepol heißt die, die auch also einfach historisch schön ist. Und Teheran ist ja einfach riesig groß, da findet alles statt, aber es ist eben auch leider jämmerlich hässlich. Und Isfahan ist halt ein einziges wandelndes Weltkulturerbe mit wunderschönen Plätzen, Moscheen und eben diesen Brücken. Und einfach, ich hatte zum ersten Mal im Iran das Gefühl, eine Stadt zu erleben und ein Stadtbild zu erleben, ein historisches Stadtbild, weil das war ja auch die alte Stadt der Könige. In Persien. Also Teheran ist ja eine sehr junge Stadt und Isfahan war ja eigentlich das alte Machtzentrum lange Jahre.
Meine Geburtsstadt.
Siehst du?
Bloß, also meine Eltern haben dort studiert und einige Jahre verbracht. Ich bin dort geboren, aber dann auch mit 2 Jahren weggegangen. Wie hat man auch gemerkt, dass da war, hat man Touristen gesehen oder gehört? Mal Amerikaner oder, also englischsprachige meine ich jetzt nicht, Amerikaner ausgerechnet, aber hat man überhaupt so ein bisschen Ausländer getroffen, weil Isfahan tatsächlich so eine, ich frage, weil es eben eine sehr bekannte Kulturstadt ist, da wo man vielleicht auch andere trifft und sagt, hallo, seid ihr auch hier?
Ja, zu der Begrüßung ist nicht gekommen, aber ich habe mal so ein, zweimal europäische Touristen, meistens 65 plus gesehen und sonst einmal nur in Teheran, als wir auf dem Milat Tower waren, ein paar Koreaner. Das war es dann auch
tatsächlich.
Schon. Also mehr Touristen habe ich nicht wahrgenommen.
Also man muss wirklich sagen, das hat mir wirklich in der Seele wehgetan. Isfahan ist, was das angeht, leer gefegt. Also es gibt diesen wunderschönen großen Meydan-e-Imam. Das ist der große Platz von Isfahan. Der ist vielleicht 60 mal 500 Meter groß. Und rundherum zieht sich ein alter Bazar mit ganz, ganz vielen Läden. Und dieser Bazar war leer gefegt. Und auch da haben wir dann, wollte mir eine Miniatur kaufen. Und die Händler haben sofort angefangen zu erzählen. Und das ist auch eine Folge der Sanktionen, und zwar eine psychologische Folge. Denn die Leute trauen sich nicht mehr in den Iran zu reisen, weil irgendwie hat das den Anruf von, das könnte ja nicht sicher sein, Israel und Amerika haben mit einem Angriff gedroht. Und die Folge ist, dass noch weniger Leute kommen. Also das ist ganz interessant. Die sagten, was wir brauchen, sind Normaltouristen. Es kommen ohnehin nur so Leute, die den Rest der Welt schon gesehen haben und jetzt auch noch den Iran sehen wollen oder so Reisegruppen, Studiosus und Diosa. Was wir brauchen, sind einfach normale Touristen, vielleicht sogar Pauschaltouristen oder junge Leute oder sowas, die eben noch ein ganz anderes Bild mitbringen halt und nichts davon zu sehen.
Gab es denn vorher mal so eine Backpacker-Kultur im Iran? Oder gab es noch nie?
Was wir gehört, also es gab seit der Revolution bestimmt nicht so ausgeprägt, wie sich das Land wünschen würde. Aber es ist ganz eindeutig nach Aussagen der Händler und vieler Leute in den letzten Monaten vor allen Dingen nochmal ganz stark zurückgegangen, weil die Hemmschwelle in das Land zu reisen nochmal größer geworden ist. Und ich glaube, darum sitzen Dirk und ich auch hier. Es gibt keinerlei Grund dafür. Es ist ein großartiges Land und ich kann nur sagen, Isfahan ist ein Traum. Und es ist überhaupt keine Bedrohung. Also die Leute haben wirklich viel im Kopf, aber bestimmt nicht einen möglicherweise bevorstehenden Angriff von Israel und USA. Also das habe ich keine Sekunde gespürt. Du, Dirk?
Nein, das gespürt habe ich das nicht. Aber um auf die Backpacker zu kommen, da haben sie natürlich ein Problem mit ihrem Islam. Also ein Land, in dem du keinen Alkohol offiziell findest und es auch sonst sehr wahrscheinlich für den durchschnittlichen Touristen jetzt erstmal schwierig ist, Alkohol aufzutreiben. Es gibt keine Partys, keine öffentlichen Musikveranstaltungen. Ja, das ist für den klassischen Backpacker eigentlich ein schwarzes Loch.
Ich bin irgendwie von mir ausgegangen und deswegen war es jetzt nicht so schlimm, aber...
Ich weiß, dass vor ein paar Jahren, also ich habe eine große Verwandtschaft im Iran und meine Tante hat da auch unter anderem nicht nur in Teheran, auch in Isfahan und so beobachtet, dass man da ab und zu mal, das war ja natürlich jetzt 2005, 2006, also vor den Präsidentschaftswahlen 2009, wo es nochmal so ein bisschen... echt zur Sache ging, aber da hat sie gesagt, dass sie immer beobachtet hat, dass man da manchmal Holländer, also natürlich alternativer Backpacker-Reisende, die dann auch irgendwie ein T-Shirt um den Kopf gebunden haben, so da hingen die Haare raus, aber die wurden halt nicht angesprochen. Also die Iraner wussten, die werden selber sehr, sehr streng bewacht und darauf angewiesen, wie wir unser Kopftuch zu tragen haben. Aber wenn es um die Touristen geht, naja, Mensch, dann die drei Mädels kommen dann auch so durch mit ihrem T-Shirts auf dem Kopf. Also ich weiß, das hat sich bestimmt noch mal in den letzten Jahren geändert, aber das habe ich so gehört, dass es auf jeden Fall einen Tourismus gibt oder gab.
Also ich kann nur sagen, wir waren bestimmt in Isfahan an den 5 Orten, wo man als Tourist hingehen würde, an den alten Palästen und vor allem abends auf diesen Brücken von Isfahan, wo, an den 2 wichtigsten historischen Brücken, eben die Siosepol und die Polo Khaju. Und da kann ich nur sagen, keine Touristen. Nee. Also viele junge Leute, viele Iraner, ganz fröhliche Stimmung, auch Musik und Tee trinken und sowas, aber bestimmt keine Touristen. Nee.
Gleich kommen die Nachrichten. Davor würde ich noch einen Song spielen und danach möchte ich unbedingt über die Brücken von Isfahan sprechen und über diese Klerikerschule. Wir haben hier, ich habe eine iranische Freundin gebeten, heute ein bisschen Musik zusammenzusuchen. Das ist meine Freundin Yalda Salbakhsh und sie hat hier geschrieben, dass es eine Lieblingsband von ihr ist, die heißen Ajam. Und das Lied heißt Bandar Landan, das heißt sowas wie der Londoner Hafen. Und das ist so eine Hip-Hop-Gruppe, die leben aber mittlerweile alle in London. Das ist aber iranische Musik. Willkommen zurück. An dieser Stelle kommen wir zu unserem News Talk, also zu dem No-News Talk eigentlich.
Die Nicht-Nachrichten.
Und die Nicht-Nachrichten mit Britta Wagner heute aus der Nachrichtenredaktion. Britta, du bringst ja immer Meldungen mit, die es nicht in die Nachrichten geschafft haben. Welche hast du heute?
Genau, ich habe einmal aus dem Bereich der Medizin die Meldung, Aspirin könnte möglicherweise ein paar Risiken vermindern, an gewissen Krebskrankheiten zu erkranken. Das kommt immer mal wieder, dass bestimmte Medikamente auch bei anderen Sachen helfen könnten. Das ist nicht neu in dem Sinne. Es war interessant, weil das mal eine Meta-Analyse war, sich verschiedene Studien angeschaut hat, wo das sozusagen helfen könnte. Das Problem ist aber, dass es dann immer sehr starke Sonderfälle sind. Also in der einen Studie ging es dann zum Beispiel um eine bestimmte Form von Krebs, wo Aspirin nehmen tatsächlich helfen könnte. Aber das lässt sich alles so nicht in der Nachricht zusammenfassen und wird auch am Ende der Meldung noch gewarnt, dass jetzt auch nicht alle Menschen deswegen Aspirin einnehmen sollten, denn das kann natürlich auch Nebenwirkungen haben, zum Beispiel innere Blutungen, die Gefahr. Von daher ist sowas dann auch immer bei uns keine Meldung. Und sehr schön, eine Meldung, über die ich mich sehr gefreut habe. Heute, es gibt ja diese Debatte, ob das Betreuungsgeld mit der Verfassung, mit dem Gleichberechtigungsgrundsatz und so weiter übereinstimmt. Da kam heute die Meldung, dass das Familienministerium da keine Notwendigkeit sieht und keine Bedenken sieht, mit dem schönen indirekten Zitat, das Familienministerium habe das Gesetz ausführlich geprüft und denke, dass da alles in Ordnung ist. Das freut mich natürlich, dass sie das auch vorher mal geprüft haben. Also von daher war für uns dann auch keine Meldung.
Keine Nachricht.
Genau. Und natürlich, jetzt freuen wir uns mit der Fußball-EM. Ich freue mich schon, was da alles wieder auf uns zukommen wird. Alle versuchen jetzt ja, alle Forscher und alle Menschen irgendwie da aufzuspringen. Wir werden bestimmt auch ein paar Fußballmeldungen machen, aber alle kann man nicht machen. Es gibt da auch sehr schöne Sachen. Eine Studie zum Beispiel hat sich mal angeschaut,
wie denn die Lebenserwartung der Fußballnationalspieler in Deutschland im Vergleich mit den normalen Menschen sozusagen ist, wird dann gleich übertitelt. Sie hatten eine geringere Lebenserwartung. Denkt man sich, oh spannend, muss ich mir genauer angucken. Naja, dann liest man sich so ein bisschen detaillierter durch und stellt fest, dass es insgesamt natürlich auch nur 800 sind. Das ist natürlich eine kleine Zahl. Und am Ende steht dann aber auch trotzdem dabei, dass das dann auch nur in den ersten Jahren sozusagen nachweisbar war, dass die tatsächlich weniger leben. Heutzutage ist das angeglichen und als Gründe werden dann auch so schöne Sachen angegeben wie, naja, es gab den Zweiten Weltkrieg, da starben halt auch Nationalspieler bei. Also hat mit dem Fußball nichts zu tun.
Ach, die Nationalspieler von damals?
Von damals, genau, ja.
Ah ja.
Also am Ende hat man dann gar keine Begründung, dass der Fußball dran schuld sein könnte, was man ja zuerst denkt und natürlich sofort aufspringt. Aber nee, das war da nichts für uns.
Britta Wagner, vielen Dank. Immer wieder diese zum Teil lustigen Meldungen, die versuchen, sich da in die Nachrichtenwelt reinzudrängen. Wir kommen direkt zu unserem Radiorätsel.
Ja,
Kathi, heute, und die können alle mithören, würde ich sagen.
Genau, heute ist ja Aerobic sau schwer. Deswegen strengt euch an. Mit dem Titel Langweilige Zahlen. Ich bin jetzt auch selber gespannt. Ich lasse es mir offen. Wir müssen um die Ecke denken. Und zwar, wir hören ein Gespräch und wir müssen im Kopf gegen den Strich denken. Und dann kommt ein deutscher Krimi-Bestseller raus.
Aha.
Ich glaube, wir hören einfach.
Aerobic. So schwer. Ist mir langweilig.
Ey, weißt du was? Ich habe eine super Idee. Wir denken uns Geheimnummern aus.
Geheimnummern?
Ja, Geheimnummern. Online-Banking, Code eingeben, verstehst du?
So ein Scheiß.
Na, pass auf, mir fallen echt die geilsten ein. 5478.
Langweilig.
6789.
Lass mich in Ruhe, langweilig.
3952.
Gibt's keine spannenderen?
Doch. 7866.
Langweilig.
4294.
Langweilig.
2751.
Langweilig.
3927.
Und? Hast du eine Idee, Nilo?
Nee.
Ich auch nicht.
Ich bin vollkommen überfordert.
Sonst irgendjemand? Nee. Hier?
Nee, also ich bin jetzt nicht deutsch.
Das Schweigen der Lämmer, da haben so viele Schafe immer gebläht.
Aber
ja, das hatte auch einer eine Zuschrift getippt, aber das ist leider falsch.
Es Tannöd. Muss ein deutscher Krimi sein.
Ja.
Tannöd.
Tannöd.
Ich habe den gerade gesehen.
Ja. So, Wir haben wahnsinnig schlaue Hörer.
Was,
wir
war, haben richtig daran, viele. Was war jetzt daran Tann?
Na, öde, langweilig.
Ja, und das Tann?
Aber die Tann habe ich jetzt auch nicht kapiert.
Tann von dem Code, Bankcode.
Genau.
Okay. Die Tannnummer, ja.
Oh,
ja. Und öd, langweilig. Naja.
Und die Allen.
Gut.
Okay.
Gut. Jedenfalls, das haben welche rausgekriegt. Und wir brauchen jetzt eine. Nicht die Lottofee, aber die Rätsel.
Darf die Peggy ziehen.
Peggy.
Und die Anna darf gongen.
Tam, 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 tam.
Aber gongen, bevor der Name gesagt wird. Jetzt.
Yeah. Kathi Ziegler.
Nein, weiter unten. Ich darf nicht mitmachen.
Martin Röhrl, glaube ich. Genau. Aus Regensburg.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Okay. Und der gewinnt? Heute der ist der Sauschwer.
Ja. Heute gibt es einen DAB-USB-Stick, mit dem man digital Radio empfangen kann am eigenen PC.
Richtig. Also Respekt, lieber Herr aus Regensburg, weil das fand ich echt schwer.
Nicht schlecht.
Ja, man muss wirklich um die Ecke denken. Das ist ganz oft so. Aber wenn man das einmal irgendwie in diese Spur reinkommt, dann kann man...
Okay. Never ever.
Lass uns noch mal einen Song hören. Das ist, ich weiß nicht, ob die Schwester sind. Auf jeden Fall sind das zwei junge Iranerinnen, die aber, wie ich selber, sozusagen als Kind schon nach Schweden kamen und in Schweden aufgewachsen sind. Die sind also schwedische Iranerinnen. Die nennen sich Objis. Und die haben dann einen Song gemacht, Democracy. Und das tut mir wirklich leid für jemanden, der nicht Iranisch spricht. Die haben einen richtig guten Text, den ich jetzt so auf die Schnelle nicht übersetzen kann. Aber das sind hervorragende Meinungen drin, die schön getextet und ja, aber vielleicht kann man sich das aus dem Song auch einfach so genießen. So, wir kommen zurück nach Isfahan und ich möchte von Christian wissen, wir waren stehen geblieben, also du hast ja erzählt, ihr seid in Isfahan angekommen und das große Thema in Isfahan war diese Klerikerschule, die du ja dir schon vorher vorgenommen hast zu besuchen. Mhm. Wie war das für euch dort?
Fremd und vertraut, abwechselnd. Also das Gebäude ist wunderschön, eine alte Schule aus dem 17. Jahrhundert. Man stellt sich vor einen quadratischen Innenhof, rundherum Arkaden mit diesen Spitzbögen, die an Gotik erinnern, eine Moschee dazu und auf diesen Spitzbögen, auf den Wänden überall blaue Kacheln mit weißer Schrift und Koransuren, Gebeten, den Namen von Allah und alles zweistöckig, das heißt Erdgeschoss und erster Stock. Und hinter jedem Arkadenbogen ist ein kleiner Balkon und dahinter liegt das Zimmer, die Hojre, in der die Studenten wohnen. Und wir sind erst empfangen worden von dem Schulleiter, der den Titel Hojatol Islam trägt. Das nennt sich so ungefähr Beweis des Islam. Und der hatte auch dann gleich zwei, drei Schüler und einen Lehrer, die uns Rede und Antwort stehen sollten. Und das war dann so der förmliche Teil, wo man auch sich so abtastete und erstmal überlegte, was will man eigentlich voneinander und so. Und dann sind wir mit dem Schulleiter in den Innenhof gegangen, haben uns da in den Sonnenschein gesetzt und haben lang gesprochen. Und er hat uns erstmal erklärt, wie viele Schüler da wohnen, 250, wie lange das Studium geht, bis zu 10 Jahre. Und die Prüfungen alle halbe Jahre und alle 3 Jahre und sowas. Und es war dann schon am Ende sehr, sehr respektvoll das Gespräch, weil er anfing auch Gegenfragen zu stellen. Also was hast du für ein Bild von dem Iran? Was denkst du über den Islam? Gibt es in Deutschland Gesetze, was die Kleidervorschriften angeht und so? Und ich habe dann halt klargemacht, dass wir in Deutschland eben zwar sowas haben wie Erregung öffentlichen Ärgernisses, was auch ein Strafgesetzparagraf ist, aber wir haben keine Vorschriften, was die Bekleidung angeht. Letztlich kannst du nackt durch den Park laufen, wenn du das möchtest. Und da habe ich halt klargestellt, dass bei uns eben nicht die Religion die Quelle des Rechtes ist. Und da hat er auch ganz deutlich gesagt, siehst du, und das unterscheidet uns. Bei uns ist es eben so, dass wir, gerade was die Bekleidungsvorschriften angeht, das kommt von Gott. Und das hat er ganz freundlich erklärt. Also man muss das nicht mögen, man kann sich davon distanzieren, aber er hat das ganz klug und klar erklärt. Und irgendwie hatten wir schon, das war mein Eindruck, so ein Gespräch auf Augenhöhe. Und dann erzählt dem mal weiter, sind wir mit den Schülern in ihre Hojres, in ihre Zimmer gegangen.
Das war, die waren alle im zweiten Stock, also im ersten Stock waren vor allen Dingen Lehrräume oder Büros. Und im zweiten Stock waren dann die Zimmer, die größtenteils keine Betten hatten, sondern da gab es oben einen Alkoven, wo man über so eine Treppe hoch kam und da schlief. Die meisten haben zumindest gesagt, dass sie auf dem Boden schlafen. Wir haben ein Zimmer mit einem Bett, dann auch so einem traditionell uns bekannten Bett, so mit 4 Beinen und so getroffen. Die Jungen waren, ich würde schon sagen, zwischen 14 und 27, 28.
15, Mindestalter ist 15.
15, genau. Alle sehr aufgeregt natürlich, da kommen dann auf einmal so zwei hellhäutige, mehr oder weniger blonde Männer rein und wollen alles wissen. Waren aber auch sehr offen im Umgang mit uns. Ich habe dann immer, weil ich natürlich nicht so viele Leute auf einmal brauche, den Jörg Christian vorgeschickt. Habe ihm gesagt, er soll die jetzt mal beschäftigen, damit ich in Ruhe fotografieren kann. Deshalb hat er die meisten Gespräche auch mit denen geführt. Ich habe immer nur versucht, die Namen noch aufzuschreiben.
Haben die Englisch gesprochen oder war das alles mit Übersetzung?
Das meiste war mit Übersetzung. Also einige Brocken Englisch, das meiste übersetzt. Und ich schreibe gerade an einer Hintergrundsendung für den Deutschlandfunk über diesen Besuch in dieser Koranschule und mein Leitmotiv soll schon werden, dieses Hin und Her von Nähe und Befremden, von Vertrautheit und Distanz. Also da ging es um Bayern München, um Franck Ribéry und da war man sich auf einmal ganz vertraut und hat geflucht über den Sieg von Chelsea im Champions League-Finale, das war irgendwie alles ganz normal. Dann geht's plötzlich um Israel und da geht die Klappe runter. Also das ist, ich sag mal ein Beispiel. Die fragen mich, was denkst du vom Islam? Und ich sage, so wie mein Reiseleiter Ahmed mir in Kairo damals seinen Islam erklärt hat, finde ich es eine tolle Religion, finde ich super. Dann erklärten die, ja, finden wir auch. Islam ist für uns Frieden und Gnade und so. Und es war ganz überzeugend. Und dann habe ich gefragt, gut, wenn es Frieden und Gnade ist, heißt das auch eines Tages Frieden mit Israel? Antwort, nein. Einen Frieden mit Israel wünschen wir uns nicht, weil eine Regierung, die Kinder umbringt, darf man nicht unterstützen. Punkt aus. Da kann ich nicht weiterreden, da ist dann vorbei. Und so kamen wir auch zum Holocaust, ähnlich, wo dann auch Haltungen wie bei Ahmadinejad vertreten wurden. Und das waren dann so Momente, das war wirklich ganz schwer, weil das waren nette junge Leute, auch teilweise gar nicht dumm. Und dann doch wieder so nachplappern von Dingen, wo ich sage, Leute, ihr redet über euer Bild, das Bild eures Landes im Ausland und merkt gar nicht, dass ihr es gerade selbst produziert, wie ihr vielleicht gar nicht gesehen werden wollt. Mhm. Und das war sozusagen sehr eindringlich, weil das waren letztlich eben auch nur so Burschen halt, ne? Die studieren dann da Religion und lernen viel mit dem Koran und vieles von dem ist sehr plausibel. Und dann kommen so 3-4 Themen, da ist die rote Linie und Schluss aus. Das ist so mein Eindruck. Und das versuche ich gerade irgendwie in Worte zu kriegen für diese Sendung, die ich da auch schreibe. Also
ich hatte so ein bisschen den Eindruck, man kann natürlich so einen ähnlichen Dogmatismus auch in christlich-religiösen, fanatischen Gruppen finden. Ja. Und der ist einfach gleich gelagert. Was mir aber vor allen Dingen wichtig war, und ich denke dem Christian auch, das menschlich darzustellen. Das sind einfach Jungs, die da zur Schule gehen. Und der Hodja Toller ist im Grunde genommen ein älterer Herr, der lange in seinem Leben den Islam studiert hat. Und dem muss ich ja auch mit Respekt begegnen erstmal. Ja. Und da gilt dieses Iran-Bashing, was dann doch oft in den Medien betrieben wird, das ist vollkommen undifferenziert.
Habt ihr mit denen über radikalen Islamismus, so
klar,
wie man...
Ja, ja? Natürlich, ja. Sicher.
Und
klar.
Fragen gestellt,
ob die das okay finden? Deutliche finden wir ganz furchtbar, haben sie auch gesagt. Kein weiser Imam wird das vertreten, haben sie ganz deutlich gesagt. Und dann kommen dann schon wieder so Verschwörungstheorien nach dem Motto, also Al-Qaida und Taliban werden sowieso von den USA und Israel finanziert. Aber grundsätzlich ein klares Bekenntnis zur Friedlichkeit, keine radikalen Strömungen und so irgendwie. Das muss man so stehen lassen. Ob das hinter der Tür noch stimmt, kann ich nicht recherchieren. Da hört halt dann auch meine Fähigkeit als Reporter auf. Aber wie der Dirk sagte, und ich bin auch dem Dirk total dankbar für seinen Zugang zu den Themen. Ich habe manchmal so ein bisschen verkopften Zugang und will alles gleich historisch einordnen. Und Dirk möchte wissen, was frühstücken die? Also habe ich dann gefragt, was frühstückt ihr? Und dann sagte er, also Brot, Honig und Arschsuppe, das ist so eine Gemüsesuppe und Eier und so. Und auf einmal kriegt man ein Bild. Man sieht dann plötzlich da junge Religionsstudenten frühstücken. Mhm. Und deswegen war es für mich auch eine totale Bereicherung, das mit einem guten Freund oder aber auch mit einem Fotografen hinzufahren, der nochmal seinen Blick auf dieses Land hatte.
Du sagst ja jetzt gerade nochmal hinfahren. Also wie oft bist du hingefahren? Das war jetzt das dritte Mal. Ja. Ne? Hast du denn jetzt bei diesen 3 Besuchen irgendwie feststellen können, dass sich da was verändert hat? Jetzt auch auf die, weiß ich nicht, die Stimmung bei den Leuten gesehen oder im Land selber, dass sich da irgendwie was verändert hat während der letzten Besuche? Es hat auch Simon Hurz hat auch getwittert, ihn würde das auch interessieren, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Was hast du denn da so wahrgenommen?
Ein großes Bedürfnis, ein kaum stillbares Bedürfnis der Menschen zu reden. Teilweise so kritisch, dass ich schon wieder denke, ich möchte den Namen nicht nennen, obwohl die gesagt haben, du kannst meinen Namen nennen, das macht mir nichts aus, wie Dirk, unser Teppichhändler im Bazar in Teheran, der also so kritisch war, dass ich gedacht habe, das kann ich niemals mit dem Namen dazu senden. Ein großes Bedürfnis der Leute, sich mitzuteilen, über ihre Lage zu sprechen und mein Eindruck schon bei einer Reihe von Menschen im Iran, dass die ein inneres Exil gewählt haben inzwischen. Die haben so abgeschlossen mit dem Land. Die managen ihr Dasein, die versuchen sich mit den Sanktionen zu arrangieren. Irgendwie kriegt man ja auch alles über Umwege, Zwischenhändler, wird ein bisschen teurer. Aber viele haben sich so verabschiedet. Und das finde ich so schade, weil dieses Land, das darf man nicht vergessen, hat ein ungeheures Potenzial. Man könnte dort Sonnenenergie herstellen, um Europa 3-mal zu versorgen. In der Wüste Lut geht's auf 70 Grad im Sommer. Wenn man da eine gepflegte Sonnenenergie aufbaut, dann braucht man auch keine Urananreicherung mehr, weil wenn es zivil ist, die Sonne ist da. Also das ist so mein Eindruck, dass so ein Zwiespalt besteht zwischen dem Potenzial des Landes und der Einstellung der Leute, die oft dann für sich entschieden haben, entweder sowieso das Land zu verlassen oder im Land vielleicht ins Exil zu gehen im Kopf.
Ich will ja so ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass die abgeschlossen haben mit dem Land Iran. Die haben abgeschlossen mit der Islamischen Republik.
Also so habe ich es aber gemeint.
Habe das Gefühl, dass sie einfach...
mit dem Regime, mit der Politik.
Mit der Politik des Regimes. Die ist einfach, da gibt es einfach komplett 2 Gesellschaften. Es gibt wahrscheinlich diese 20%, die mit und im Regime leben. Und es gibt diese 80%, die wie der Christian das geschildert hat, vollkommen ohne das Regime versuchen, ihr Leben.
Also ich will es nicht auf die Zahlen runterbrechen. Ich weiß nicht, ob es 20 zu 80 ist. Und ich möchte auch vorsichtig sein, weil ich halt irgendwie auch immer genau gucken muss, wie ich mich äußere oder nicht. Mein Interesse ist ja auch nächstes Jahr wieder hinzufahren und weitere Geschichten rauszuholen. Aber vielleicht, weil wir jetzt sowieso auf die Uhr gucken müssen, es gibt ein sehr schönes Erlebnis, was Dirk und ich geteilt haben. Und zwar sind wir jetzt mal zurück in Teheran. Und es gibt da im Norden von Teheran, die Stadt geht ja viele Kilometer den Berg hinauf, also fast 15, 16, 17 Kilometer. Und oben im Norden gibt es einen Aussichtspunkt, der heißt, übersetzt es nochmal, Bam-e-Teheran.
Dach, das Dach von Teheran.
Da ist die Talstation einer Seilbahn. Und uns hatte ein Bekannter gesagt, geht mal dahin abends, weil die Aussicht, wenn der Smog nicht ist, kann spektakulär sein. Wir hatten zweimal Glück, wir waren zweimal dort und wir hatten zum ersten Mal das Gefühl für die Stadt. Ich habe Teheran ohne Smog gesehen. Es ist irgendwie von oben dann doch sehr schön, weil es eine riesenhafte Stadt ist. Und dort oben, Dirk, schätzungsweise, wir waren an einem Freitagabend da, das ist der islamische Sonntag, 5000 Leute. Vielleicht 6000 Leute pilgerten, noch als wir um 10 wieder runtergingen, pilgerten die Herrscharen da hoch. Und da gibt es dann einen 3D-Simulator und einen Bungee-Jumping-Turm. Und die Leute spielen da Völkerball und haben uns gefragt, ob wir mitspielen wollen. Junge Leute zwischen 20 und 30, do you wanna play with us? Und dann haben Dirk und ich da Völkerball gespielt. Und im gemischten Team. Und es war ganz einfach und ganz normal und ganz unkompliziert und ganz alltäglich und sehr fröhlich. Aber um das Bild zu verwenden. Man sitzt eben wie auf den Brücken von Isfahan auch da oben und guckt auf diese Stadt runter und da hatte ich so einen ganz impulsiven Eindruck, die Menschen sitzen dort und warten. Schauen runter und warten. Ich sag jetzt mal gar nicht, worauf die warten, aber das war so mein Eindruck.
Darf ich sagen, dass das ein wunderschönes Schlusswort sein kann? Die Sendung geht tatsächlich zu Ende und mit diesen Worten, dass die Iraner in Teheran oben auf dem Berg sitzen und warten auf irgendwas. Damit würde ich die Sendung auch beenden wollen. Ich sag nochmal, wie hier alles im Studio war. Christian Schillmüller, Nachrichtenredakteur beim Deutschlandfunk. Dirk Gebhardt, Fotograf und Dozent für Bildjournalismus an der FH Dortmund. Aus der Online-Redaktion Kathi Ziegler. Dann aus der Wissenschaftsredaktion Peggy Giertz und auch Anna Kohn aus der Planungsredaktion. Mein Name ist Niloufar Elhami. Wir haben über den Iran gesprochen und enden auch mit einer iranischen Band. Zed Barzi heißen die und der Song heißt Tabestun Kutahe, also der Sommer ist kurz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.